wenn Leute dann auf jeden Fall schon mal schuldig werden, dann sagen die dann eher, jetzt bin ich sowieso schon daneben, dann kann es auch richtig sein, so dass ich diese Idee mit dem ein Zaun drumherum machen nicht für glücklich halte. Und ich halte deswegen das auch nicht für eine glückliche pastorale Lösung, etwas, wo Jesus sagt, es darf nicht sein, zu verwandeln in ein, das kann überhaupt nicht sein. Das wird an keiner Stelle, finde ich, belegt oder ausgeführt.
Ist das so, meinen Sie das so ein bisschen, könnte man das in Analogie so verstehen, wie so Artikel 1 des Grundgesetzes, so dass die Würde des Menschen unantastbar ist, wo dann die Juristen immer erklären, dass das eigentlich so als Imperativ gemeint quasi, sie darf
so
nicht.
Ist. Vielen Dank, ja, das meine ich. Wobei es tatsächlich ja so ist, das ist mir immer noch wichtig, wenn ich zu reden habe, vor allen Dingen bei jungen Leuten auch über die Personenwürde, dass in einer gewissen Weise die Personenwürde tatsächlich nicht weggenommen werden kann. Bei Kant gibt es zwei Seiten, wo er das so sagt, der Lügner verliert das. Auch Spähmann hat an einer Stelle gesagt, dass man selber seine Würde verlieren kann. Ich halte das nicht für richtig. So sehr jemand sich herabgewürdigt haben mag, wie man sagen kann, oder wie er herabgewürdigt worden sein mag, zum Beispiel von den Hängern in Auschwitz oder so, bleibt er trotzdem ein Subjekt, dem Achtung gebührt. Also er kann die Würde gar nicht ganz verlieren. Man kann sie antasten, aber man kann sie ihm nicht wegnehmen. Hier ist es noch schärfer, meine ich. So wie also jemand das Leben genommen werden kann und er wird nicht wieder lebendig, so kann ich eben auch einen Bund, behaupte ich, zerstören. Ein Vertrag, der geschrieben ist, ist erstmal da, den kann ich brechen, aber er bleibt weiter bestehen. Während ein Bund, den jetzt ein Mensch im Ganzen aus seinem Herzen schließt, das kann eben so gehen, dass das wirklich zerstört wird. Er wird nicht ungeschehen gemacht, er bleibt bestehen. Aber er bleibt nicht so bestehen wie bei einem Vertrag, den ich einfach jetzt unterzeichnet habe und wo der einfach ungeniert weitergilt, ganz egal, was ich mache. Sondern dass hier etwas zerbrechen kann, bereut werden kann und dann eben aufgegeben wird. So ähnlich wie wir ja sagen, dass eben der Tod die Ehe trennt. Das ist auch nicht die Meinung aller Leute. Es gibt Leute, die sagen, nein, das geht über den Tod hinaus und das gehört genau zu unserem Leben noch dazu. Andere sagen wieder, nein, also bis der Tod uns scheidet.
Dann ist aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel derjenige bin, der den Bund bricht,
ja.
Dann sagen Sie aber auch, dass ich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch nicht mehr zurückkehren könnte. Anders als ich jetzt zum Beispiel bei Gott und bei Christus kann, wo ich noch in der letzten, wo ich sozusagen einen großen Blödsinn anstellen kann,
ja,
und in der letzten Sterbesekunde aber noch die Möglichkeit habe, umzukehren.
Ja.
Und dann gibt es diesen Bund eben noch. Der ist nicht gebrochen. Christus hat sich nicht, obwohl ich ihn so schwer verletzt und enttäuscht habe, hat sich nicht neu gebunden, sondern steht weiterhin
Christus
zu diesem
schon.
Bund.
Ja, das Rama würde das die transzentale Dimension nennen, also so das innerste Wesen, das es war. Aber zugleich gehört ja hier eine kategoriale Dimension dazu. Das heißt, hier sind wir dann in dem Bereich unserer konkreten Vollzüge und da ist eben tatsächlich die Möglichkeit nicht mehr gegeben, zurückzugehen, wenn man zum Beispiel eine neue, wie wollen Sie das eigentlich machen, wenn jemand eine neue Ehe geschlossen hat mit neuen Kindern, die soll er jetzt verlassen oder wie?
Ne, eben genau, das ist das Problem, worauf ich jetzt hinaus wollte, dass dann eben ab einem bestimmten Zeitpunkt dann dieser Bruch auch zementiert ist.
So meine ich. Und das ist eben, das macht eben genau den Unterschied der Abbilder zum Urbild aus. Dass so etwas wir machen können und dass es dann tatsächlich passiert ist, es kann bereut werden, aber es kann nicht ungeschehen gemacht werden. Der Bund ist zerstört. Durch den neuen, es bleiben Verantwortlichkeiten, es bleiben Folgeforderungen, die bleiben bestehen, aber der Bund als solcher ist dann eben gestorben. Also er ist da, aber eben unwiederbringlich.
Professor Splett, Sie wissen aber schon, dass damit auch das Wesentliche und ja allerspätestens seit Trient schon deutlich gefasste lehramtlich,
so
gefasste sakramentale Band schon neu definiert werden muss.
Jetzt sprechen Sie wieder von Sakrament. Da sollte ich vielleicht vorher erstmal noch was dazu sagen.
Okay.
Auch das ist mir nicht klar. Beim Lehramt auf der einen Seite wird gesagt, die Ehe ist naturrechtlich unauflöslich. Wie wollen Sie eigentlich unauflöslich steigern? Wieso soll jetzt also eine sakramentale Ehe unauflöslicher sein? Gibt es überhaupt ein Komparativ zu unauflöslich? Ist auch ein Punkt, der merkwürdigerweise da immer so durchschwimmt in den Diskussionen und die Leute achten da nicht drauf. Wie ich überhaupt feststelle, dass bei uns also immer wieder leider zu wenig auf die Sprache als solche geachtet wird. Das, wo man das eigentlich schon angucken müsste, was soll das eigentlich? Und das geht dann in so manche Dinge auch der Übersetzung hinein, wenn zum Beispiel gesagt wird, weil im Latein steht Amissa, die Entlassene darf nicht wieder heiraten, was übrigens am Anfang der Kirche durchaus also vorkam, dass sie auch wieder heiraten durften. Das heißt eben nicht entlassen, das ist kein Passiv, sondern das heißt eine, die sich gelöst hat, zum Beispiel. So dass Amissa da gar nicht richtig ist. Zwischendurch haben wir in unserer Bibel tatsächlich in unseren Texten unglückliche Übersetzungen. Ich nenne Ihnen nur eins der klassischsten Beispiele, dass Hieronymus es so übersetzt hat und die Leute auch, dass Jesus Maria Magdalena gegenüber sagt, rühr mich nicht an, noli me tangere. Jesus als das Kräutlein, rühr mich nicht an. Während im Griechischen hier steht Memu Haptu und das heißt, und hier ist sogar ausnahmsweise mal die Einheitsübersetzung richtig dran, halt mich nicht fest, statt rühr mich nicht an. Solche fundamentalen Dinge gibt es bei uns und sie ändert niemand. Das geht bis in die Liturgie hinein. Wenn Sie den einen Kanon nehmen, wo es heißt, als er durch seinen Ungehorsam deine Freundschaft verlor. Wo haben wir denn Gottes Freundschaft verloren, frage ich Sie. Das heißt nicht verloren, sondern als der Mensch das verwarf, hat Gott die Freundschaft festgehalten. Aber da steht da, verlor. Und so gibt es also eine Reihe von Dingen, die sich einfach so eingeschlichen haben. Die Leute denken sich überhaupt nichts dabei, sondern reden das über die Jahrhunderte so eingeschliffen nach. Und vielleicht muss man es in den Griff nehmen. Und damit komme ich auf die Jahrhunderte. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Es war wirklich sehr lange ein Streit, wie es mit der sogenannten unbefleckten Empfängnis Mariens ist. Das hat ja nichts mit der Jungfrauengeburt zu tun, was viele immer denken, sondern es geht darum, dass sie empfangen wurde ohne Erbsünde. Da waren die Franziskaner dafür und gesagt, das kann nicht sein, dass Maria irgendwie dem Teufel gehört hat und hinterher erst durch die Taufe oder so ähnlich durch den Exorzismus vom Teufel befreit wird, sondern sie muss doch von vornherein eben jenseits dessen gewesen sein. Die Dominikaner sagten, das geht nicht, denn Christus hat alle erlöst, auch seine Mutter. Und haben sich gestritten, sehr lange, sehr lange. Bis einer auf die Idee kam und sagt, wir müssen ein neues Paradigma machen, nennen wir das Vorerlösung. Erlösung muss nicht nur heißen, dass ich aus dem Dreck herausgeholt werde, sondern Erlösung kann auch heißen, dass ich über den Dreck hinübergeführt werde. Es ist also eine Erlösung durch Jesus Christus, aber nicht so, dass ich erstmal schon dem Teufel gehöre, sondern gar nicht tue. Damit war das Ei des Kolumbus gefunden. Die Dominikaner und die Franziskaner konnten sich einigen und der Papst konnte ein Dogma daraus machen. Und so etwas, denke ich, müsste man hier auch tun und sagen, ich muss endlich von diesem Vertragsdenken wegkommen, ich muss vom Bund reden und muss dann sehen, was hier geschehen kann und was hier gemacht werden kann, in Analogie dazu, dass auch das Mordopfer nicht mehr zum Leben gebracht werden kann, sondern es ist tot, wie hier trotzdem ein Neuanfang möglich ist, ein Leben, ein zweiter Schritt.
Müsste man natürlich wieder dazu sagen, auch wenn wir das jetzt schon in unserem Gespräch hatten, Professor Splett, aber bei der unbefleckten Empfängnis war es eben so, dass die Kirche bis zum Zeitpunkt der Dogmatisierung sich eben lehramtlich sehr zurückgehalten hat mit Wortmeldungen, was hingegen jetzt ja natürlich bei unserer Problematik der Ehe eher nicht der Fall ist.
So ist es.
Da haben wir schon sehr starke Festlegungen und das würde schon, also das ist dann schon schwierig.
Das ist schwierig, ist richtig. Ich finde nur, dass gerade, also das, worauf Sie dorthin melden, gerade ein Argument für mich, für mich als Argument benutze, dass ja da sieht man, dass die Leute da überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, weil denen die Ehe halbwegs wurscht war. Man soll eigentlich nicht heiraten, sondern man soll eigentlich, der Christ voller wirklich berufen ist eben, das war ja dann der Schritt zu sagen, ich lebe eben im Rätestand und bin damit, wie das Ignatius in seinen Konstitutionen schreibt, auf Eilmärschen zum Himmel unterwegs, während es Leute gibt, die pflücken rechts und links die Blümchen, und das sind halt so Menschen zweiter Klasse, das brauchen wir eben auch, das muss ja sein, aber das ist nicht so ganz ernsthaft, deswegen ist da auch keine richtige. Haben Sie schon mal was gelesen? Also wirklich Texte zur Berufung, zur Herrlichkeit der Ehe, gibt es solche Texte überhaupt? Hier herrscht doch eine ganz merkwürdige Befangenheit. Um ein neues Beispiel zu nennen, wieder Aufmerksamkeit auf die Sprache. Jetzt